Als wir letztes Mal den Abschnitt Kapitel 1 bis Vers 34 durchgearbeitet haben, dann wird wohl der eine oder der andere gedacht haben, als er den Text gelesen hat, was wird wohl der liebe Bruder jetzt bei Vers 29 sagen? Und wir lesen uns diesen Vers mal. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich dann für die Toten taufen? Hat irgendeiner eine Frage zu diesem Bibelvers? Oder ist alles klar? Weil letztes Mal keiner die Hand gehoben hat. Und wir haben vorher noch mit Oliver gesprochen und er sagt, ja, das ist so und so, da gibt es so viele Auslegungen und wir werden das so machen und so und ich werde das dann. Und dann kam der Text und Oliver hat das sehr, sehr gut hinbekommen, er hat einfach gar nichts dazu gesagt. Und wir haben nachher geschmunzelt und als er gebetet hat, dann sagt, ich darf das sagen, ist das alles mit ihm abgesprochen, sagt er, das ist, war mir einfach weg. Ich war einfach über den Text hinweggekommen. Also es ist nicht offensichtlich extra weggelassen worden, sondern manchmal führt es. Und dann haben wir natürlich ein bisschen geschmunzelt, auch vor der Tür und gesagt, ja, jetzt gibt es Hausaufgaben. Aber wir wollen nicht uns als Gemeinde in Unwissenheit darüber lassen. Solche Texte sind wichtig, diese auch zu beantworten. Wer lässt sich für einen Toten taufen, bitte? Haben wir das je gehört? Es gibt Lehren und es gibt auch einige Richtungen, die das tatsächlich machen. Angefangen, oder ich sage jetzt mal, selbst die Neuapostolen, die machen das, oder zumindest hört man, dass es macht. Ich habe also da jetzt nicht viel recherchiert, will auch nicht sagen, die katholische Kirche bezieht sich oft auf die Toten und so weiter. Was steht aber tatsächlich im Text? Und das ist für uns wichtig. Im Text steht nämlich Folgendes. Und wenn wir jetzt die Grundsprachen dazu nehmen, und wir haben so viel Hilfe, wir müssen also nicht Griechisch zwangsmäßig können, müssen es schon wissen, wo man es nachlesen kann. In der Grundsprache steht Folgendes. Was würden sonst die tun, die sich für tot taufen lassen, wenn die tot gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich dann für tot taufen? Und jetzt müssen wir gucken, warum habe ich das so betont? Im Griechischen steht dort nekros. Manche Übersetzungen, und denn dort steht das Verb in nekron, also mit einem N am Ende. Das Wort nekron ist grundsätzlich männlich. Und jetzt kommen einige Übersetzer dahin und setzen einen Artikel davor, für den Tod oder den Toten taufen. Wenn wir aber jetzt im Grundtext lesen, steht dort nur das Wort Tod, nekros. Also als tot bezeichnet. Und wenn wir jetzt mit diesem Begriff diesen Vers lesen, könnten wir den wie folgt übersetzen. Was würden sonst die tun, die sich des Umkommens willen taufen lassen oder für das Umkommen taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich dann für einen Tod taufen? Das klingt logischer. Und noch besser erklärt können wir sagen, wenn also ein Mensch nicht wirklich auferstehen würde, warum lassen sich manche Leute taufen in dem Bewusstsein, dass sie dafür sterben können? Das ist die Schlussfolgerung dieses Verses. Also meine Auffassung und sehr viele Ausleger und ich ganz am Ende glauben, und das denke ich tatsächlich, dass hier der Märtyrertod zu verstehen ist. Also warum müssten oder würden sich einige taufen lassen, obwohl sie wissen, dass Tod kommt, wenn sie nicht auch verstehen würden? Warum würden einige bewusst sich taufen lassen, um die Folge des Todes in Kauf zu nehmen? Ist das verständlicher? Also so könnte man diesen Vers übersetzen. Und da möchte ich einfach bitten, wenn jetzt jemand noch weiter studieren will, können wir da noch ganz in die Tiefe gehen, viele Auslegungen lesen, dann werden wir das eine oder das andere lesen. Aber allgemein glaube ich, dass hier der Märtyrer gemeint ist. Und Paulus, denke ich, das ist am nächsten, aus dem Grundtext auch, hat gesagt, wenn einige sogar bereit sind zu sterben, wenn sie sich taufen lassen. Und taufen lassen, warum? Weil sie damit den Glauben bekennen. Und wer den Glauben bekennt zu Jesus Christus, der musste damit rechnen, zu der damaligen Zeit, dass er dafür stirbt. Und dann hat Paulus gesagt, ihr glaubt doch nicht tatsächlich, dass jemand freiwillig in den Tod gehen würde, wenn er nicht glaubt, dass er auch verstehen würde. So, äh, so, so kann man doch gar nicht sein oder so in diesem Sinne, ja? Ich hoffe, das ist jetzt soweit klar und dass wir dann einfach direkt weitergehen können. Oder haben wir dazu noch eine Frage? Gut, dann ist dieser Vers 29 auch erklärt und wir sind also, haben definitiv, sind dem nicht übersprungen. Das wollten wir nämlich nicht. Das soll auch erklärt werden. Dann steigen wir direkt in unseren heutigen Text ein. Also die Bibel haben wir alle dabei. Und ich muss schon sagen, also wenn es euch so geht wie mir, dann gibt es hier so den einen oder den anderen schwere Passage. Vers 35 bis zum Schluss des 15. Kapitels spricht von dem geistlichen Leib in der Auferstehung. Dieser Text spricht davon, von der Verwandlung eines Gläubigen, vom Sieg über den Tod. Und das sind so viele Begriffe, viele theologische schwere Begriffe. Und Paulus, so scheint es mir, der versucht an dieser Stelle nicht mehr mit seinen Zuhörern so zu reden, als wären sie jung im Glauben. Er taucht voll in die Theologie ein und fängt an erklären, er versucht und er nimmt auch gute Beispiele, gute Bilder, die auch für uns heute klar sind, aber doch ist Paulus hier voll in der Materie der Theologie und erklärt Gott, erklärt, was das auf sich hat, erklärt, wie Gott sich den Plan vorgestellt hat mit den Menschen. Und wir werden heute wie folgt vorgehen. Ich werde heute versuchen, uns in die schwere Theologie mit hineinzunehmen. Es ist wirklich nicht einfach, diese Textpassage so zu erklären, dass wir in kurzer Zeit vieles verstehen. Und ich hoffe, dass wir nicht in der Mitte einschlafen, sondern wir müssen alle hellwach jetzt sein. Mittwochabend, das ist gar nicht gut, das weiß ich auch. Viele sind müde von der Arbeit. Aber lasst uns jetzt wirklich irgendwie aufrecht uns hinsetzen, sagen, ich will unbedingt dabei sein und dann wirklich nicht einschlafen. Sonst werde ich ab und zu uns aufstehen lassen. Also, ich fange an, ich werde lesen und dann werden wir ganz klassisch theologisch vorgehen. Lesen einen Vers und ich werde den auslegen. Wir lesen einen Vers und ich lege den aus. Wir lesen einen Vers und ich lege den aus. Okay? So, und wenn wir Fragen haben, beide Hände hoch und sagen, nee, da komme ich nicht mit. Ich will wissen, was hast du damit gemeint? Wir fangen an, Vers 35. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Vers 35. Ich lese manchmal aus der Luther-Übersetzung, manchmal aus der Schlachter, deswegen nicht erschrecken. So, also derartige Fragen ist die klassische Aufgabe der Theologen. Solche Fragen zu beantworten, das lieben Theologen. Die kriegen eine schwere Frage und dann müssen sie graben. Theologie, das ist wichtig für uns zu wissen, begründet also nicht den Glauben. Das macht Theologie nicht. Die versucht nicht, den Glauben irgendwie zu beweisen oder begründen, sondern Theologie hat die Aufgabe, wir müssen aufpassen, den Menschen gedanklich Klarheit über die Inhalte und Konsequenzen des Glaubens zu verschaffen. Und so den Glauben, den ein Mensch hat, oder im Gespräch mit anderen verständlich machen. Noch einmal. Also, die Aufgabe der Theologie ist, Menschen gedanklich Klarheit über die Inhalte und Konsequenzen des Glaubens zu machen. Wir müssen also verstehen, was ist die Konsequenz dessen, ob ich glaube oder nicht. Denn über Gott können wir nicht diskutieren, wie wir wollen. Das, was über Gott zu wissen ist, sagt uns die Bibel. Und darüber diskutieren wir nicht. Und die Theologie erklärt es uns, wie oder was ist da zu verstehen, also die Konsequenzen und Inhalte über den Glauben klarzumachen. Also, obwohl, und ich denke, das war wahrscheinlich mehrere dieser gleichen Fragen, derartigen Fragen, sind ja legitim und sogar notwendig, muss man überlegen, ob die Frage, die Paulus hier zitiert, eine wirklich ernsthafte Frage ist oder ob sie eine so kritisierende und ablehnende Frage ist. Ich weiß nicht, ob wir das kennen. Könnte ja auch so sein, dass der Fragesteller die Botschaft von der Auferstehung der Toten einfach ablehnt. Das könnte ja sein. Nicht vorher war ja die Botschaft der Auferstehung, dass Jesus als Erster auferstanden ist, so werden die Menschen auch verstehen. Und es könnte ja sein, dass er durch die Frage ja einfach diese Tatsache ablehnt und dass er durch die Frage die Unmöglichkeit aufzeigen will. Nicht kennen wir solche Situationen, jemand stellt eine Frage und will das eigentlich nur tot diskutieren. Dem interessiert das nicht wirklich. Nicht? So was gibt es. Also mit was für einem Leib werden sie kommen, stellt Paulus diese Frage. Nicht? Und diese Frage könnte im folgenden Sinn gemeint sein, das könnte, und jetzt sind wir ja in diesem Vers, es sind schon so unzählig viele Fragen oder Menschen gestorben, wie soll das denn überhaupt praktisch vor sich gehen, wenn sie alle auferstehen, wo soll dann für so viele Menschen Essen sein, wo soll für so viele Menschen Platz sein, wie soll das alles passieren? Und Kleidung und Nahrung und so weiter. Es könnte also sein, dass der Fragesteller gar nicht ernsthaft über diese Sache sprechen will, sondern dass er die Botschaft von der Auferstehung nicht den Toten einfach, man sagt so absurdum, also abdiskutieren, nicht Sinn, bis zur Sinnlosigkeit diskutieren will. Nicht? Aber wir wissen es nicht. Das ist eine Vermutung. Denn, lass uns weitergehen, Vers 36, jetzt lesen wir den nächsten Vers. Also die Frage, die Paulus hier aufstellt, könnte ernst gemeint sein. Es könnte aber auch nur sein, dass er sagt, okay, ihr stellt solche Fragen und jetzt gehen wir weiter. Was macht Paulus? Du Narr, heißt es im Vers 36. Was du sehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Vers 37. Und was du sehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Vers 38. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will. Einem jeden Samen, seinen eigenen Leib. Jetzt wird es interessant. Paulus sagt im ersten Wort, du Narr. Ja, diese Anrede ist schon besonderlich, würde ich sagen. Ja? Du Narr, also mit der Paulus seine Antwort hier einleitet, lässt vermuten, ich denke mal so, dass Paulus zumindest für möglich gehalten hat, dass die Auferstehungsleugner in Korinth die Frage mit der beschriebenen negativen Absicht stellen könnten. Also einfach nur um Tod zu diskutieren. Das lässt diesen Gedanken zu. Aber, und das ist interessant, die Tatsache, dass Paulus diese Frage sachlich beantwortet und er geht ganz sachlich weiter vor, wir werden das gleich im Text sehen, lässt einiges erkennen. Und zwar, dass es ebenfalls möglich ist, dass Christen diese Frage nach dem Wie der Auferstehung ernsthaft stellen, weil sie das Wie eben nicht sich vorstellen können und dadurch in ihrem Glauben verunsichert worden sind. Und ich glaube, genau das passiert ja so oft. Deswegen sagen wir immer wieder, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt dumme Antworten, aber dumme Fragen kann es eigentlich gar nicht geben. Denn vielleicht weiß es jemand wirklich nicht. Und Paulus, der schlägt, einmal sagt er, du Narr, überleg doch bitte. Und das ist die Luther-Übersetzung. Schlachter-Übersetzung sagt die andere, du Gedankenloser. Ja? Du denkst nicht nach. Denk bitte nach. Wieso stellst du überhaupt so eine Frage? Denk nach. Und deswegen, also Paulus geht dieser Frage nach, also müssen wir uns auch zutrauen, wir haben Fragen, die wir auch nicht immer verstehen oder Dinge, die wir nicht immer verstehen. Die Frage also nach dem Wie kann durchaus ernsthaft sein. Und wir können es auch wirklich nicht vorstellen, oder? Wie können wir uns das vorstellen, wie es bei einer leiblichen Auferstehung der Toten zugehen soll? Können wir uns das vorstellen? Kann sich das jemand vorstellen? Also, wie diese Leiber wieder auferstehen. Paulus antwortet mit dem Gleichnis vom Samenkorn. Und dieses Gleichnis vom Samenkorn ist ja den Korinthern wahrscheinlich nicht fremd gewesen. Jesus hat darüber gesprochen, nicht? In Johannes Kapitel 12 hat er ganz offen darüber geredet. Paulus hat sehr lange gelehrt in Korinth und wahrscheinlich werden die diese Gleichnisse gehört haben. Und Paulus greift dieses Bild von Samenkorn wieder auf. Also das Korn wird in die Erde gelegt und zerfällt dort. Gott jedoch gibt ihm, wenn diese Pflanze aus der Erde bricht, einen ganz, ganz, ganz neuen, völlig anderen Leib. Und Paulus nimmt dieses Bild und sagt, schau mal, erinnere dich an dieses Bild. Wenn ein Korn in die Erde fällt, dann kommt etwas ganz Neues raus. So ähnlich soll es auch bei der Auferstehung der Toten zugehen. Der alte Körper der Menschen zerfällt und wird nicht wiederbelebt. Der alte Körper, der zerfällt. Stattdessen sollen die Menschen bei der Auferstehung einen neuen Leib von völlig anderer Substanz und anderem Aussehen erhalten. Auch dem Bild vom Samenkorn lassen sich eben folgende Hinweise da wirklich entnehmen, dass es eine völlig, völlig neue Substanz sein wird. Die Auferstehung der Toten, ihr Lieben, wird mehr sein als ein rein geistiges Weiterleben. Das sollen wir uns merken. Es ist nicht einfach ein Weiterleben der Seele, wie so ein schleichender Übergang. Nein, die Auferstehung der Toten ist mehr. Und dies ist ja schon im gesamten Kapitel eigentlich zu erkennen. Und deswegen das Bild vom Samenkorn macht es hier nochmal erneut deutlich. Also aufgepasst, wir müssen dabei sein. Auch die Pflanze, die aus dem in den Boden gelegten Samenkorn hervorgeht, ist ja etwas Gegensätzliches zu diesem und Körperliches. Also ganz anders wie dieser kleine Samenkorn. Sie ist nicht nur ein geistiges, sondern ein materielles Wesen. Eine Pflanze, ein Samenkorn, wir legen es in die Erde, dieser Samen geht ganz kaputt, da ist nichts mehr. Und aus diesem Samen kommt jetzt eine Pflanze. Und die Pflanze, die sieht ganz anders aus wie dieser Samenkorn. Und das will Paulus sagen. Er sagt, schaut mal, aus etwas so wie in der Pflanzenwelt, so wird das auch sein, wenn wir sterben. Wir werden ganz verwesen und aus uns wird etwas ganz Neues hervorkommen. Wir müssen weiterhin aufpassen. Die Pflanze, immer noch bei dem Bild, hat eine völlig andere Gestalt als der Samenkorn. Das ist uns eigentlich klar. Nicht? Das ist logisch. So. Und daher ist davon auszugehen, dass der Auferstehungsleib, jetzt geht es wieder um die Menschen, ebenfalls völlig anders aussehen wird als der irdische Leib. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Und worin soll diese Andersartigkeit bestehen? Was meinen wir? Das ist jetzt eine Frage, die wir jetzt nicht beantworten müssen, aber darüber nachdenken. Worin werden wir anders? Wenn also eine Pflanze auch anders aussieht wie der Samenkorn, dann werden wir auch anders. Und hier kommen wir noch dazu. Paulus geht auch darauf ein. Hier gehen die Meinungen sehr breit auseinander. Und das sind die Ausleger. Der eine meint so, der andere meint so. Der andere schreibt seine Meinung schon als feste Tatsache. Und dann kommen ganz breite Massen und sagen, okay, wir schlucken einfach die Meinung von diesem Ausleger und so weiter. Essen oder doch nicht essen im neuen Leib, im Himmel. Trinken oder doch nicht trinken. Erkennen oder doch nicht erkennen. Wie wird es sein? Wie wird unser neuer Leib? Was werden wir erkennen? Werden wir essen oder nicht essen? Es gibt Indizien, das heißt Hinweise, dass wir essen und trinken werden. Die gibt es in der Bibel. Aber wie, wissen wir nicht genau. Es gibt Indizien, dass wir erkennen und sehen werden. Aber wie? Wie wird unser neuer Leib sein? Das steht nicht expressus verbum, es steht nicht wortwörtlich, nicht schwarz auf weiß. Es steht eben dort nicht. Welche Leiber das wirklich sein werden, das ist uns verborgen geblieben. Und Paulus geht nicht darauf ein. Also können wir nicht spekulieren und fest sagen, oh, das wird so sein oder so sein. Also was wissen wir aber? Und das ist wichtig. Wir können daher nur sagen, dass wir nicht wissen können und nach Gottes Willen wohl auch nicht wissen sollen, welche Gestalt der Leib, der Auferstanden, wirklich haben wird. Wir wissen es nicht, welch einen Leib. Und wir sollen es wahrscheinlich auch nicht wissen, sonst würde Gott es uns gesagt haben. Deutlich ist, dass die Gestalt einer Pflanze in aller Regel sehr viel reichhaltiger und komplizierter ist als die Gestalt des Samenkorns. Sind wir damit alle einer Meinung? Ein Samenkorn ist ganz einfach, nur so ein kleines Ding. Und eine Pflanze dagegen hier sieht doch ganz anders aus wie ein Samenkorn. Ganz kompliziert, ganz anders. Da sind wir hoffentlich alle der gleichen Meinung. So. Es ist daher wohl erlaubt zu folgern, und das denke ich, ist es nicht zu viel, wenn wir daraus schlussfolgern können, dass auch der Leib der Auferstandenen sehr viel reichhaltiger, viel gestaltiger, komplizierter sein wird und gewiss auch schöner als der jetzige. Wollen wir diesen Gedanken zulassen? Reichhaltiger, vielseitiger, schöner, schöner. Wie oft können wir das noch sagen? Also, wenn aus einem Samenkorn eine so wunderschöne Pflanze und eine wunderschöne Blume rauskommt und der Herr lässt diese Beispiele zu, dann können wir schlussfolgern, dass der neue Leib, den Gott uns schenken wird, viel, viel, viel schöner sein wird. Und die Frage, die wird jetzt in uns, nicht, das spüre ich förmlich, ja, aber werden wir uns da erkennen? Nicht, wie wird das sein? Werden wir da essen und trinken können und so weiter? Sag doch was, ja. Wir werden noch mal gucken. Vielleicht können wir ein bisschen mehr sagen. Wichtig ist, dass kein Zweifel daran besteht, dass zwischen Samenkorn, und jetzt kommen wir dazu, und Pflanze eine klare Kontinuität herrscht. Das heißt, da geht irgendetwas weiter. Das Samenkorn und die Pflanze sind nicht zwei verschiedene Lebewesen, sondern sie gehören beide zu demselben pflanzlichen Individuum. Das ist ein und das gleiche Individuum. Ein Samenkorn, zum Beispiel eine Rose, wird zu einer Rose. Eine Tomate wird zu einer Tomate. Wer will daran zweifeln? Gleiches Individuum, ja? Man pflanzt seine Tomatenkorn rein, nicht? Und dann zieht man so eine Tomate und daran zweifeln wir nicht. Also der Identitätskern, der ist der gleiche. Also die Pflanze bleibt auf dem Weg vom Samenkorn zur Erwachsenenpflanze dieselbe, wenn sie auch ihre Gestalt vollkommen ändert. Und daraus lässt sich schließen, liebe Gemeinde, dass auch der Mensch in seiner Individualität erhalten bleibt. Es ist nicht so, dass der Mensch vollkommen stirbt und dass an seiner Stelle bei der Auferstehung der Toten ein ganz anderer oder neuer Mensch erschaffen wird. Nein, das ist es wiederum auch nicht. Merken wir die Komplexität? Das ist kompliziert. Und doch mutet Gott es uns zu, also ist es nicht so schwer für uns, ja? Sondern, also wird nicht neu erschaffen, sondern der Auferstehende oder Auferstandene wird derselbe Mensch sein, der zuvor gestorben war. Die Identität der Person bleibt bestehen. Die Identität der Pflanze blieb ja auch im Samenkorn bestehen. Also diese Identität bleibt. Erste Frage. Kommen wir gleich dazu. Ja. Also hier müssen wir die Spannung aushalten, Vers für Vers die Auslegung. Ich sage ja, heute ist es etwas anders. Bis 44 und dann merkt ihr nochmal, wenn es dazu noch eine konkrete Frage ist. Also sonst, ihr könnt mich fast aus dem Konzept bringen, wenn ihr jetzt nach vorne fragt und nach hinten geht. Aber wir kommen dazu. Okay, sehr, sehr gut und dann werde ich genau das erklären. Also das geht auch aus anderen Stellen im Neuen Testament vor, dass die Identität... Bitte, nicht verwechseln, die Identität, und wir werden später von der Seele sprechen, das Einmalige, was Vers 44 sagt, vergänglich, nicht abgestorben, nicht abgestorben, also ewig und so weiter, da kommen wir gleich, diesen Vergleich. Also wenn Paulus in 1. Korinther 13 zum Beispiel, Vers 12, davon spricht, dass wir jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild sehen, dann aber von Angesicht zu Angesicht, dann ist es offenkundig, dass er in beiden Fällen von derselben Person spricht. Einmal sehen wir nicht klar, was sein wird. Wir können es uns nur vorstellen. Wir schauen in einen Spiegel, nicht? Er macht dieses Bild und da ist so ein Bild, was noch unklar ist. Und er sagt, dass wir sein werden. Wie das sein wird, wissen wir noch nicht genau. Wir können es ahnen, aber ganz genau wissen wir es nicht. Und hier könnte man lange darüber diskutieren, okay, ist es jetzt eine und die gleiche Person, was meint Paulus in 1. Korinther da, nicht bei dieser Stelle. Aber da würde ich jetzt nicht zu weit reingehen wollen, sondern nur, man erahnt etwas. Wie wird es sein? Wie wird es sein? Und die bleibende Identität der Person ist in der Theologie immer mit der Vorstellung von der unsterblichen Seele ausgedrückt worden. Und das spricht die ganze Bibel immer wieder. Die Seele, diese Unsterblichkeit der Seele ist mit dieser, so meine ich das, gleichen Identität zu verstehen. Wenn wir Menschen geboren werden, dann kriegen wir den Atem des Lebens. Gott haucht ihn in uns ein. Gott bildet uns. Und dann ist die lebendige Seele da. Und diese lebendige Seele, dieser Identitätskern, der bleibt erhalten. Wir werden später sehen, nämlich Jesus spricht ganz klar oder auf dem Verklärungsberg. Da wurde ja ganz klar erkannt, Mose wurde erkannt, Elia wurde erkannt. Der Identitätskern war da. Die Wiedererkennungsmerkmale waren ja da. Man hat die Menschen erkannt. Und daher spricht man von der Unsterblichkeit der Seele oder wird so oft ausgedruckt. Also in diesem Sinne ist die Redeweise oder Redensweise von dieser Unsterblichkeit der Seele schon zugelassen, aber wir müssen aufpassen, keine Lehrgebäude darauf machen, denn Denn der Mensch bleibt derselbe, hier und dort, nicht der irdische Leib stirbt, daran gibt es keinen Zweifel, der Kern der Person jedoch bleibt erhalten. Dies soll die Redensweise von der Unsterblichkeit der Seele ja auch ausdrücken und die Person bleibt erhalten und zwar sowohl für das Gericht als auch für die Erlösung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Die Person und der Identitätskern bleibt erhalten, sowohl für das Gericht, denn die Toten, ungläubigen Menschen, werden auch auferstehen zum Gericht. Und die zum Leben werden auch auferstehen. Und wie soll bitteschön dann ein Gericht geübt werden, wenn die Identität dieser Person nicht aufrechterhalten bleiben kann? Merken wir, dass das hier eigentlich Hand und Fuß hat, dass es eigentlich verständlich ist. Natürlich muss unser Kern bleiben. Natürlich bleiben wir. Aber wie das ist, da werden wir noch gleich ein bisschen Vers 44 drauf eingehen. Also diese gibt es ja in der modernen oder liberalen Theologie verbreitete Ganztod-Theorie. Und die ist absolut unbiblisch. Wenn jemand sagt, nach dem Tod bin ich ganz weg, in jeden, also alle Moleküle, alles zerlegt sich und ich werde, nachher kommt gar nichts, das stimmt nicht. Die Bibel widerspricht dieser Auffassung der liberalen Theologie. Die Bibel sagt, nein, die Menschen werden auferstehen und der Identitätskern bleibt der gleiche. Und wenn du gesündigt hast und bestraft wirst für deine Sünden und wenn du ins Gericht kommst, dann bleibst du derselbe und du wirst gerichtet. Du wirst davon nicht wegkommen. Und wenn du lebst und Christus im Herzen hast, und das ist das Ende dieses Kapitels, dann werden wir leben. Und da wird uns auch niemand das nehmen können. Und das ist der Unterschied dieser wichtigen, wichtigen theologischen Lehre, die wir heute lernen müssen. Also, sie kann im Übrigen auch ein Versuch sein, also diese Lehre von dieser Ganztod-Theorie, nach dem Tod kommt gar nichts mehr, kann ein Versuch sein, vor dem Gericht Gottes einfach fliehen zu wollen. Und wer darauf setzt, dass er dann im Tod vollständig vergehen wird und dass auch der Kern seiner Persönlichkeit aufhören werden wird und seine Existenz, der könnte sich einfach nur einbilden, dass er für ihn kein Gericht mehr geben wird. Ja, das ist eine Angst. Das ist eine Angst vor der Ewigkeit, Angst vor dem Gericht, Angst vor dem, was Gott machen wird. Und ich hoffe, dass wir doch da sehr feststehen und sagen, okay, wir wollen dieser Angst nicht verfallen und wir wollen nicht anfangen, dieser Lüge zu glauben. Wir wollen weitergehen. Die Zeit rennt, ohne zu fragen, ob wir noch Zeit haben oder nicht. Deswegen gehen wir hier weiter. Ab Vers 39 lese ich. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Vers 40, und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber einen anderen Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Die beiden Verse hier gehören zusammen und das ist wichtig. Wir können also Vers 39 und 40 nicht auseinanderklammern oder auseinanderziehen, die gehören zusammen. Sie sollen das zuvor Gesagte argumentativ unterstützen. Jetzt liefere ich Argumente, was das davor unterstützt. Paulus will hier sagen, dass es tatsächlich so etwas wie himmlische Körper oder einem himmlischen Leib gibt. Und er erklärt das an der Unterschiedlichkeit aller möglichen Kreaturen, die Gott geschaffen hat. Und er sagt, schaut mal, da gibt es die Fische, da gibt es die Tiere, da gibt es die Menschen. So unterschiedlich hat Gott geschaffen. Also müssen wir auch nicht Angst haben davor oder glauben, Gott könnte es nicht, einen himmlischen Leib zu schaffen. Und daher auch die Frage. Oder nicht, wie ist es so? Das eine und das andere. Gott schafft, aber er lässt gewisse Identität in uns. Gott schafft etwas Neues und weil er eben die Macht hat und es auch bewiesen hat, und das ist die Beweisführung, die Paulus hier aufführt, dass es unterschiedliche Leiber gibt auf dieser Erde. Und deswegen kann Gott auch ganz klar dann einen himmlischen Körper geben, vollkommen anders als die irdischen. Warum nicht? Paulus sagt, schaut mal, guck doch mal, es gibt ja schon die Unterschiede. Also wird es auch dann nach der Auferstehung diese Unterschiede geben. Im Grunde beschreibt Paulus hier die unübersehbare Vielfalt und den unbeschreiblichen Reichtum der Schöpfung Gottes. Und wenn Gott schon in der sichtbaren Welt so unglaublich viele Wunder geschaffen hat, ja dann wird er das auch natürlich in der Auferstehungszeit machen und wird uns auch einen neuen Leib geben. Und ich glaube, hier sind wir einfach mit einverstanden und gehen einfach weiter und sagen, ja, es ist gut zu wissen, dass Gott so mächtig, so groß ist und uns da wirklich einen neuen Leib geben kann. Vers 41, ich muss ein bisschen abkürzen, wenn ich das eine das andere jetzt aus der Exegese her auslasse, dann kann ich gerne die Unterlagen auch später einfach zukommen lassen. Wir können das auch nachlesen. Oder wenn ich zu schnell bin, geht das auch. Ich kann die ganzen Unterlagen jedem zuschicken und ihr könnt es nachlesen. Also Vers 41. Einen anderen Glanz hat die Sonne. Einen anderen Glanz. Paulus geht weiter. Er spricht weiter in Beispielen. Er sagt, guck mal, unterschiedliche Körper. Und jetzt geht Paulus einem dritten Beispiel. Erstmal die Pflanzenwelt, also die Biologie. Dann unterschiedliche Menschen, also Körper. Und jetzt geht er in die Astrologie, ja? Genau. Also in die Sternwelt, ja? Er geht jetzt dahin. Also er nimmt von allen möglichen und sagt, guck mal, jetzt das dritte Beispiel. Sonne hat seinen Glanz, nicht? Einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Unterschiede gibt es überall, will Paulus damit sagen. Also glaubt bitte, dass zwischen unserem irdischen und dem himmlischen Körper oder nach der Auferstehung es auch einen Unterschied geben darf. Paulus führt diese Gedanken fort und erweitert ihn um einen Blick auf die sichtbare Himmelskörper. Und wichtig dabei ist, dass diese Körper nicht im Sinne von Vers 40 himmlische Körper sind, denn da heißt es im Vers 40 und es gibt himmlische Körper. Das meint Paulus hier nicht wie Engel oder sowas. Ja? Nein, hier geht es was anderes, das dürfen wir nicht vertauschen. Also hier geht es tatsächlich um diese glänzende Materie, die Gott dort geschaffen hat. Ganz, ganz, ganz interessant. Ein Wort müssen wir uns hier merken, das Wort Glanz. Schauen wir mal, wie oft ist dieses Wort im Vers 41? Wer kann mal eben zählen? Wie oft ist das dort? Viermal. Viermal steht das Wort Glanz. Und lasst uns mal gucken, ob das nicht etwas Wichtiges ist. Und das ist etwas Wichtiges. Also gehen wir ein ganz bisschen in die Wortstudie. Das Wort Glanz muss in diesem Vers besonders erklärt werden. Das griechische Wort Doxa, also von Doxologie oder Herrlichkeit, ich greife vor, ist der Urtext, so steht es dort, kann ganz wörtlich das Leuchten eines Licht oder einer Lichtquelle, Sonne, Mond und Sterne bedeuten. Das Leuchten, das ist im ursprünglichen Sinn. Es kann aber auch im übertragenen Sinn den Glanz der himmlischen Herrlichkeit Gottes bezeichnen. Wieso komme ich auf diese Idee? Wir können jetzt viele Ausleger lesen, die werden das ähnlich schreiben. An der Stelle der Weihnachtsgeschichte zum Beispiel, wo davon die Rede ist, dass der Engel den Hirten zu Bethlehem erschienen ist und die Klarheit des Herrn um sie geleuchtet habe, steht im Griechischen ebenfalls das Wort Doxa. Die Herrlichkeit, das Scheinen Gottes leuchtete. Und den gleichen Begriff nimmt Paulus hier und sagt, einen anderen Herrlichkeit hat die Sonne, eine andere Herrlichkeit hat der Mond, eine andere Herrlichkeit haben die Sterne. Warum sagt er das? Diese Herrlichkeit bezeichnet die Herrlichkeit Gottes. Er schafft aber auch diese zum anderen, er meint dann gewiss auch, dass ihr Glanz ein Abglanz der himmlischen Herrlichkeit und des himmlischen Lichtglanzes ist, der von Gott selbst ausgeht. Von Gott geht diese Herrlichkeit aus. Und genauso, Paulus geht ja ein Bild nach dem anderen und wir müssen immer noch wissen, es geht um unsere Leiber. Wenn wir sterben, dann ist der Leib tot, er verwest und dann sagt Paulus, so wie Christus auferstanden ist, so werden wir auferstehen, wir werden einen neuen Leib bekommen und er vergleicht ihn mit der Herrlichkeit der Sonne, des Mondes und der Sterne und mit der Herrlichkeit Gottes. Und das ist überwältigend, finde ich. Wir werden nicht einfach so irgendeine andere Kreatur, wir werden die Herrlichkeit Gottes bekommen. Das ist der neue Leib und das ist der Unterschied zu dem, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir nicht die Herrlichkeit Gottes an uns, das sieht keiner. Aber später werden wir genau das haben, in dem auferstandenen Leib. Ich komme zum weiteren Abschnitt und lese ab Vers 42. Möchte einfach weitergehen, weil die Zeit so wunderbar schnell geht. So auch die Auferstehung der Toten. Jetzt geht es weiter, Vers 42. Es wird gesät verweslich. Also Paulus hat ein paar Beispiele genommen und jetzt kommt er wieder. So wie ich euch in den Beispielen gesagt habe, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, kommt in die Erde, was verwest, und wird auferstehen unverweslich, was ganz anderes wird auferstehen. Es wird gesät in Niedrigkeit, irdisch, und wird auferstehen in Herrlichkeit, wie die Herrlichkeit Gottes vom Sohn, von der Sonne und Mond und so weiter, wie dieser Abglanz Gottes. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Hier haben wir diese Gegensätze. Es wird gesät in natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Etwas Natürliches wird gesät, ja, also stirbt. Und wenn wir Christus in uns haben, haben wir diesen Kern. Und dann heißt es weiter, gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wenn es den natürlichen Leib, so will Paulus sagen, gibt als Korn, als Samenkorn, dann wird es auch einen geistlichen Leib geben. Und zwar, hier müssen wir das wissen, der geistliche Leib ist eine Bezeichnung für etwas, was nach dem Tod ein Mensch haben wird. Sowohl für die Ungläubigen als auch für die Gläubigen. Dieser geistliche, also neue Körper, der wird dann entweder, geht er unverwelklich zu dem Herrn oder fürs Gericht, für den Gericht, für das Gericht. Also hier ist kein Unterschied. Paulus will sagen, etwas Natürliches haben wir hier, das stirbt. Und dann wird etwas Übernatürliches auferstehen. Hier kommt Paulus zum eigentlichen Ziel seines Arguments. So wie es schon in der sichtbaren Welt die verschiedenen Körper gibt, so gibt es auch himmlische Körper in der himmlischen Welt. Er sagt, Leute, ist doch eigentlich klar, natürlich und himmlisch. Ich zeige euch das jetzt nur, sagt Paulus. Paulus beschreibt die himmlischen Körper mit den drei Wörtern. Unverweslich, herrlich und in Kraft. Oder unverweslich, Herrlichkeit und in Kraft. Diese Wörter sind jedoch keine wirkliche Beschreibung, so dass man sich genau vorstellen könnte. Ja? Es sind bloße Hinweise. Hinweise und Andeutungen. Sie sind ja lediglich dadurch gewonnen, dass den drei negativen Beschreibungen irdische Körper, also verweslich, in Niedrigkeit und in Armseligkeit, das sind die irdische Beschreibung. Und dann kommt die ewige Beschreibung, unverweslich, herrlich und in Kraft. Und das sind einfach diese Gegenteile, die Paulus hier beschreibt. Paulus fasst die dreifache Gegensätzlichkeit von irdisch und himmlischen Körpern hier zusammen und beschreibt das. Jetzt noch mal kurz zur Frage. Ist uns das bis jetzt soweit von dem Inhalt verständlich? Irdisch verwest, das geht kaputt. Und Gott schafft durch seine Allmacht, durch seine Souveränität, er schafft unverweslich, er schafft herrlich und er schafft in Kraft. Das will Paulus damit sagen. Bis hier verstanden? Verständlich? Und wenn nicht, weiter studieren und nachlesen. Also Vers 45, wir gehen einfach weiter. Ich mute uns heute viel zu, das weiß ich. Aber wir müssen einmal auch versuchen, tief zu graben, rein exegetisch arbeiten, Vers für Vers versuchen auszulegen. Wie geschrieben steht im Vers 45, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. 1. Mose 2, Vers 7, da steht es. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib, Vers 46, ist nicht der erste, sondern der natürliche. Danach kommt der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und der ist irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Und Paulus sagt wieder und wieder und wieder eigentlich den gleichen Gedanken. Offensichtlich stellt Paulus hier Adam und Christus gegenüber. Ich glaube daran, ist nicht zu zweifeln, das ist offensichtlich. Paulus will die Menschen, die von Adam abstammen, als solche kennzeichnen. Er sagt einfach, die eine natürliche irdische Lebendigkeit haben. Natürlich irdische Lebendigkeit. Wenn Paulus vom ersten Adam als einem lebendigen Wesen spricht, sagt er, dass Adam und die von ihm abstammenden adamitischen Menschen, so würde ich die jetzt mal beschreiben, lediglich eine natürliche Lebendigkeit haben. Nur natürlich. Sie haben sie bekommen. Natürliche Lebendigkeit. Nicht aber, der adamitische Mensch ist zwar auch lebendig, er bewegt sich, er atmet, nicht? Das kennen wir, er nimmt Nahrung zu, das natürliche, adamitische Mensch. Nicht? Und pflanzt sich fort, das kann der alles. Diese Lebendigkeit ist aber eine bloße natürliche Lebendigkeit. Tiere haben das auch, das haben alle. Pflanzen sich fort und so weiter. Das ist die natürliche Lebendigkeit. Da ist noch nichts Übernatürliches daran, sagt Paulus. Aber der adamitische Mensch hat diese natürliche Lebendigkeit nicht von sich aus. Ganz wichtig, wir haben sie nicht einfach so, nein, sondern sie ist eine Gabe Gottes. Diese natürliche Lebendigkeit, die wir haben, essen, sehen, fortpflanzen, leben, das ist eine Gabe Gottes. Genauer, das ist eine Leihgabe Gottes. Nur für eine kurze Zeit. Unsere natürliche Lebendigkeit, wie du und ich sie haben, ist eine Kurzzeitausleihe. Nur für eine kurze Zeit. Er lebt nur so lange, solange Gott ihm die Leihgabe der Lebendigkeit gewährt. Ganz wichtig. Dieser natürliche Lebendigkeit der adamitischen Menschen stellt Paulus an unserer Stelle hier der letzten Adam entgegen. Und er sagt, schaut mal, das ist nur natürlich. Aber wir wollen ja was Ewiges haben. Das ist uns nur geliehen, nur kurz. Wir sterben, das wissen wir. Wir sind vergänglich, das wissen wir. Und wir wollen was Ewiges haben. Schaut mal nach vorne. Der erste Adam, der musste sterben. Aber der letzte Adam, der lebt. Jesus Christus ist auferstanden. Und das ist die wirkliche Botschaft. Mit diesem letzten Adam ist hier Christus gemeint. Und Christus ist der Geist, der lebendig macht. Seine Lebendigkeit ist von ganz anderer Qualität als die bloße natürliche Lebendigkeit der adamitischen Menschheit. Sie ist also keine Leihgabe mehr. Wenn wir ewig leben, ist es keine Leihgabe mehr, sondern sie ist die eigene Macht, die Christus aus sich heraus hat. Wenn Christus in uns ist und er lebt ewig, dann leben wir auch ewig. Genau das will Paulus sagen. Diese Leihgabe des ersten Körpers, die vergeht mit dem Tod. Und dieser ewige Körper, der ewige neue Körper, der bleibt ewig, weil Christus in uns ist. Und weil Christus auch versteht, werden wir auch mit ihm auch verstehen, wenn wir Jesus in uns haben. Und das ist der Beweis, das will Paulus hier sagen und sagt, schaut doch mal, warum glaubt ihr nicht dran? Das ist so offensichtlich, sagt Paulus. Und er erklärt diese Theologie, erklärt und redet und redet und redet, dass die das auf jeden Fall verstehen. Vers 48, wie der Irdische ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische ist, so sind auch die Himmlischen. Er geht weiter. Und wie wir getragen haben das Bild der Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Paulus geht jetzt richtig in die Offensive. Er sagt, Leute, jetzt ist aber gut. Das, was wir bis jetzt gehabt haben, wir haben das getragen. Genauso werden wir auch das Himmlische tragen. Paulus zeigt die Konsequenz auf. So wie wir als adamitische Menschen das Bild Adams mit seiner bloßen Natürlichkeit, vergänglichen Lebendigkeit tragen, so werden wir als Christen das Bild Christi mit seiner lebensschaffenden, ewigen Lebendigkeit tragen. Das ist die größte Freude, die wir haben. Und stellen wir uns mal vor, Paulus sagt, was? Das wollt ihr in Frage stellen? Das wollt ihr in Frage stellen? Ihr wollt nicht ewig leben? Ihr wollt wirklich nur vergehen und das war's? Keiner würde doch in den Tod gehen, wenn er daran nicht glaubt, dass er gleich den Ewigen, diesen herrlichen Leib bekommt von Jesus oder durch die Auferstehung. Und das will Paulus hier sagen. Kapitel 15 ist eins der schönsten Kapitel in der Bibel. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist das, worauf wir gucken. Wir bekommen den ewigen Leib und der wird niemals, 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 niemals vergehen. Und das will Paulus hier sagen. Die Lebendigkeit wird nicht unsere eigene sein, ganz wichtig, nicht die natürliche, sondern sie wird ein Geschenk dessen sein, der der Fürst des Lebens ist. Sein Geschenk wird das sein für dich und für mich. Der Erste, der auch verstanden ist, will Paulus sagen. Jesus ist bereits auch verstanden, glaubt daran und dann werdet ihr auch diese ewige Lebendigkeit haben. Das haben wir bereits den letzten Mittwoch durchgearbeitet. Deswegen werden wir da jetzt nicht viel drauf eingehen, sondern diese Tatsache, Jesus lebt und wir werden auch leben. Jesus ist auferstanden, wir werden auch auferstehen. Und dann kam die Frage, aber warte, wie? Leibhaftig? Und jetzt geht Paulus in diesem Kapitel oder in diesem zweiten Hälfte, sagt er, ja, leibhaftig, aber mit einem neuen Leib, mit einem herrlichen, mit einem unverwelklichen. Der wird ganz anders sein, aber ja, ihr werdet auferstehen. Und das wird ganz anders sein und wieder und wieder und wieder. Wir kommen zum letzten Abschnitt, Kapitel 50 bis 58. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. So habe ich diesen letzten Abschnitt überschrieben. Paulus spricht in Vers 50, das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben. Ich glaube, jetzt verstehen wir es besser, oder? Unser Fleisch und Blut, diese Vergänglichkeit, diese natürliche Lebendigkeit des ersten Adams, dieser Körper von Jakob, hier diese Hand, das wird nicht die Ewigkeit ererben. Ein neuer Körper wird das ererben, aber nicht das alte. Fleisch und Blut, wie wir es jetzt kennen, das ist nicht für die Ewigkeit. Nein, das verwest hier. Aber das Neue, was wir bekommen, der neue Körperlichkeit oder die neue Körperlichkeit und die neue Lebendigkeit aus der Auferstehung werden nicht einfach eine Verlängerung der diesseitigen Lebendigkeit in die Ewigkeit hinein sein. Nein, es gibt keine kontinuierlichen Übergang, sagte ich am Anfang schon. Nicht schleichend, nicht der Körper, ja, so ganz schleichend wird er einbalsamiert wie eine Mumie und dann ist der gleiche Körper nicht so weiter. Nein, 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 nein. Und ich erkläre es gleich. Etwas ganz anderes ist da gemeint. Nicht nur die Sündhaftigkeit des Menschen wird das Reich Gottes nicht erben. Die Sündhaftigkeit des Menschen, das ist auch der Leib. Das ist ohnehin selbstverständlich. Sondern auch gerade seine irdische Körperlichkeit, deren Wesen ja die Vergänglichkeit ist. Das ist ja unser Wesen. Wir werden vergehen. Also die Vergänglichkeit der irdischen Existenz des Menschen und die Sündhaftigkeit des Menschen hängen nämlich von der Sache her untrennbar zusammen. Weil das Dichten und Trachten des Menschen böse ist von Jugend an, das Dichten und Trachten seiner Persönlichkeit und somit ist das Fleisch durch die Erbsünde komplett verdorben. Das Sterben ist ein schmerzhafter und furchterregender Vorgang. Ja, das ist er. Sterben ist schrecklich. Kein Mensch, auch kein gläubiger Christ braucht sich darüber oder daher dafür zu schämen, dass er Angst hat vor dem Sterben. Schämt euch bitte nicht dafür. Das ist natürlich, weil wir in einem natürlichen Leib leben. Ja, wir wissen ja nicht, wie das wird. Und deswegen brauchen wir uns nicht dafür zu schämen, wenn wir Angst davor haben. Weil das natürlich ist, das erklärt Paulus. Das ist natürlich, das verwest. Weil der gesamte Mensch Fleisch und Blut ist, ist es auch notwendig, dass alle Menschen verwandelt werden. Und das gilt in gleicher Weise für die, die am Tag der Wiederkunft Christi schon verstorben sind. Die werden in der Auferstehung verwandelt. Für wie auch für die, die zu diesem Zeitpunkt noch leben. Das vergängliche, irdische Fleisch wird sich verwandeln in einen himmlischen Körper. Von den einen, die sind schon tot und die werden auferstehen in einem neuen Körper. Und wenn wir noch leben, das kann ja auch durchaus sein, dann bekommen wir einen neuen Körper. Aber dieser Körper wird nicht nach oben gehen, sondern das wird ein neuer sein. Es ist die irdische Hütte, sagt Paulus, die abgebrochen werden muss. Und das werden wir in 2. Korinther Kapitel 5 durchsehen. Diese irdische Hütte, die muss abgebrochen. Das ist vergänglich. Das muss hier bleiben, auf dieser Erde. Wir wollen das nicht haben. Himmlisches wird weitergehen. Und diesen geistlichen Leib wird vollkommen anders sein und völlig anderen Charakter haben als der irdische Leib. Und die Bibel gibt uns über das Wie dieses neuen geistlichen Leibes keinerlei konkrete Hinweise. Leider nicht. Es gibt wirklich im neutestamentlichen Text verschiedene Hinweise, wie ich am Anfang kurz sagte, die allerdings in ein bisschen so eine Spannung zueinander stehen. Welche sind das? Da ist ein Hinweis, denn in der Auferstehung, Matthäus 22, 30, in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Behalten? Ja. Also keine Eheschließung und so weiter. Gut, gehen wir weiter. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen, 1. Korinther 6, 13. Warte mal, dann vergeht alles. Bedeutet das, dem Speise der Speise, Bauch dem Bauch, werden wir dann nicht mehr essen? Oder meint es einfach nur, alles wird vergehen? Okay, wir behalten es so. Nicht ein bisschen Spannung zueinander. Denn heißt es weiter, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken vom Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt, sagt Jesus in Lukas 22. Opa, da sagt Jesus auf einmal, ich werde im Reich Gottes trinken. Also ist es ein bisschen Spannung. Also wir können nur Andeutungen bekommen, ja? Oder in Matthäus 8 heißt es, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und vom Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelsreich zu Tisch sitzen. Eine klare Andeutung auf Essen. Steht so. Also manchmal gibt es fast Spannungen, aber wir können ahnen, wie das Neue sein wird, wie der neue Körper sein wird. Jesus ist leibhaftig auferstanden und hat auch gegessen. Nicht, das war vielleicht eine Sonderstellung, das weiß ich nicht. Theologisch ist nicht ganz einfach, das einzubinden, aber wir lassen es einfach stehen. Es ist also schwierig, diese verschiedenen Aussagen zu deuten. Offensichtlich können wir uns die künftige neue Leiblichkeit nicht gänzlich vorstellen. Eins jedoch ist klar, liebe Geschwister, der Identitätskern einer Person übersteht nach dem Zeugnis der Bibel den Abbruch des Todes. Der Identitätskern, der überlebt diesen Zerbruch im Tod. Der Mensch, der auferweckt wird, wird nach dem übereinstimmenden Zeugnis der Bibel derselbe sein, wie der, der gestorben ist. Also da gibt es keinerlei Zweifel. Verklärung, sagte ich am Anfang, in Markus 9, ja, sind Mose und Elia erkennbar und identifizierbar gewesen. Das Ich des Menschen muss also in irgendeiner Weise erkennbar bleiben. Aus diesem Grund ist die Rede eben von der Unsterblichkeit der Seele ja nicht verkehrt. Die Seele ist unsterblich. Der Identitätskern, das Ich, bleibt. Die Wiedererkennungsmerkmale, die bleiben. Wie das sein wird, wissen wir nicht. Allerdings muss man sich bei dieser Redeweise schon im Klaren sein, dass die Seele dieser Unsterblichkeit nicht aus eigener Kraft besitzt, diese Unsterblichkeit, nein, sondern dass ihr Bestand und ihre personale, diese persönliche Identität allein durch die lebensschaffende Macht Gottes bewahrt werden. Gott macht das. Das ist nicht von uns aus. Wir sind nicht so toll, dass wir das hinbekommen. Nein, Gott schenkt diese Unsterblichkeit. Und das ist wichtig. Ich komme zu den letzten Versen, Vers 52. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Und Vers 53, denn diese Verwesliches muss anziehen die Unverweslichkeit. Wie anziehen, nicht? Und diese Sterblichen muss anziehen die Unsterblichkeit. Die letzte Posaune, Paulus, wahrscheinlich schließt er das hier aus der Offenbarung 11 ein. Er erklärt das nicht weiter. Vielleicht hat er das der Gemeinde schon früher erklärt. Er sagt doch nicht, wie das ist. Johannes sagt mehr, Paulus weniger. Aber brauchen wir nicht. Wissen nur, es wird einen Zeitpunkt geben. Die Posaune wird erschallen. Und dann wird es soweit sein, dass die Toten auch verstehen werden und wir werden verwandelt werden. Und dann wird Christus uns zu sich holen und wird einen neuen Leib, einen neuen Körper, eine neue Identität, also neue Leib geben. Aber der Kern bleibt offensichtlich nach allen Auslegungen der gleiche. Wenn aber diese Verwesliche anziehen wird, Vers 54, und die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, Jesaja und in Hosea, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und hier greift Paulus, und ich komme zum Schluss, alttestamentliche Prophetenworte auf. Er zitiert, er stellt klar, altes, neues Testament gehört zusammen. Die Propheten haben recht gehabt. Und ganz interessant, Luther hat an dieser Stelle 54 und 55 anders übersetzt als im heutigen, vielleicht revidierten Texten. Und zwar steht dort, Tod ist verschlungen in den Sieg. Verschlungen. Und hier meint dieses Wort verschlungen, der Tod ist verschlungen, meint nicht, wisst ihr, wenn wir einen Knoten bilden, dann gibt es manche Bindfaden, die in dem Knoten versteckt sind. Aber diese Bindfaden sind noch da und dann knotet man den Knoten auseinander und diese Seile sind noch da. Ja? Es ist zwar verstrickt, so verschlungen, aber doch sichtbar. Hier meint das Wort Gottes genau das Gegenteil. Verschlungen in dem Sinne geschluckt und bis zur Unkenntlichkeit verdaut. Das meint das Wort hier. Wenn also die Stelle sagt, der Tod ist verschlungen vom Sieg, dann meint es, dass es das gleiche Wort wird gesagt, wenn was gegessen wird, dann wird es verdaut und ist es weg. So hat Christus den Tod verschlungen, verdaut. Der ist weg. Es gibt keinen Tod mehr, wenn wir in Christus sind. Und das ist wichtig, das müssen wir wirklich mitnehmen. Das will Paulus hier sagen und das sollen wir festhalten. Wir gehen jetzt nochmal diese drei Verse ganz im Eilverfahren durch. Das ist wichtig, dann schließen wir das ab. Haben wir noch ein bisschen Kraft? Oh, das ist so viel, ich verstehe das. Und das tut mir so leid für einige unter uns, die jetzt den Mittwoch schon viel gelitten haben und jetzt fast noch ein bisschen leiden müssen. Aber so ist das, wenn wir Vers für Vers graben wollen. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Was meint Paulus mit der Stachel des Todes ist die Sünde? Es gibt also, Paulus stellt hier etwas auf, im Alten Testament gab es Tiere. Da waren die Rinder und die hatten einen Joch und dem Joch gab es einen Stachel. Und der Treiber dieser Rinder, der hat an den Joch gezogen, ja, und der Stachel ging in das Fleisch dieses Rindes. Und so wurde dieses Rind angetrieben. Au, das tut weh! Und er lief weiter. Der Stachel der Sünde ist der Tod. Die Sünde sticht uns und treibt uns immer weiter und immer weiter. Und Paulus sagt, das wird vergehen. Jesus ist der Sieger über diesen Stachel in diesem Joch. Das ist interessant, oder? Jesus ist der Sieger, der kann diesen Stachel rausnehmen, dass uns die Sünde nicht mehr antreibt, dass uns die Sünde nicht mehr reizt am Nacken, dass wir nicht immer weiterlaufen müssen. Und das ist hier damit gesagt. Ich kürze das ab und werde das gar nicht weiter im Detail aufführen. Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, der Sieg über Sünde und Tod ist ein Geschenk Gottes. Gott gibt uns dieses Geschenk. Ihm allein gebührt dafür der Dank. Und dieser Sieg ist erworben und geschehen durch Jesus Christus. Der Sieg ist durch Jesus Christus. Jesus hat diesen Stachel entfernt. Jesus, deswegen sagt Jesus was? Nehmt auf euch mein Joch. Denn mein Joch ist sanftmütig. Warum? Weil es dort keinen Stachel der Sünde gibt im Joch Jesu. Da haben wir diese Verknüpfung. Und in dem Joch der Sünde ist ein Stachel. Und das tut weh. Und Jesus sagt, nein, 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 nehmt mein Joch. Das ist nicht schwer. Und ein Joch ist ein Doppelgespann. Und in einem ist Jesus drin. Und in dem anderen sind wir. Und da gibt es keinen Stachel. Und Jesus zieht das Gespann und wir gehen ganz geschmeidig mit. Und deswegen sagt Paulus, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Nicht das Alte, nicht das Verwesliche, das Neue. Das heißt, dass hinter allem das Heilswerk Christi Jesu steht. Dieses Heilswerk besteht darin, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Das will Paulus sagen. Das ist das Heilswerk, also das Evangelium. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Das will Paulus klar sagen. Und unsere Schuld getilgt hat und dass er auch verstanden ist und der Erstling der Entschlafenen ist. Paulus erklärt den Korinthern sehr viel, ermutet ihnen sehr viel zu. Und er geht auch weiter und erklärt, dass sie ihn erklärt. Und wir können vielleicht in Römer weiterlesen, nicht? Da werden wir diese Parallele finden. Die Erlösung, die Gott uns schenkt, ist kein willkürlicher Akt. Nein, Gott hat das geplant. Gott hat gewusst, für Sünde muss bezahlt werden. Jesus muss auf die Erde kommen. Ihr Lieben, das ist kein Akt aus dem Affekt passiert. Gott hat geplant, Gott hat Gericht geübt und Gott hat die Rechtfertigung in Jesu aufgestellt. Das bedeutet für uns, Gott kann sich nicht einfach anders überlegen und die Rettung wieder wegnehmen. Kann er nicht. Weil die Sünde war da, die Bestrafung war klar, bezahlt werden muss mit dem Tod, das Gericht ist gekommen, wer musste? Jesus musste auf die Erde kommen. Alles war vorgedacht. Also kann Gott sich nicht einfach so was anderes überlegen. Und das bedeutet für uns, diese riesige Freude in Christus Jesus zu haben. Und darum, meine lieben Brüder, der letzte Vers, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Paulus hat so viel erklärt, hat so viel Theologie aufgetischt und ganz zum Schluss kommt er zur Normalität der Anwendung und sagt, so ihr Lieben, und jetzt sage ich euch in ganz einfachen Worten, seid fest, seid unerschütterlich. Gebt den Glauben nicht auf, sagt er. Lasst euch von niemandem verführen, der sagt, es gibt keine Auferstehung. Und. Am Ende des Kapitels kehrt Paulus zu diesen direkten Ansprache zu seiner Gemeinde zurück. Die Worte sprechen für sich selbst. Paulus mahnt seine Gemeinde, festzubleiben und sich durch Zweifel und Kritik nicht irre machen zu lassen. Eben darin besteht die Aufgabe jeder christlichen Gemeinde bis auf den heutigen Tag, ihr Lieben. Allein, wirklich, allen, die an dieser Aufgabe festhalten, gilt die Zusage des Apostels, dass die Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. In Hebräer Kapitel 13, Vers 9, können wir das nachlesen? Und das steht Folgendes: Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehre umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Lasst euch nicht irreführen von der Festigkeit des Glaubens, dass wir einen neuen Leib bekommen und auch verstehen werden. So, was will Paulus im Kapitel 15 den Korinther sagen? Ich habe es versucht, in zwei Sätzen zusammenzufassen. Und wir könnten uns niemals diese zwei Stunden sparen. Letztens jetzt, nein. Das müssen wir einmal gehört haben. Aber jetzt versuche ich es in zwei Sätze zusammenzufassen. Das ist eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Aber ich lese uns jetzt Folgendes. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Und mit ihm werden auch wir leibhaftig auferstehen. Unser verstorbener Körper wird wieder lebendig, das habe ich euch nun erklärt, sagt Paulus. Jetzt müsst ihr bitte dieser Lehre gehorsam glauben, bleibt darin, bleibt fest und bleibt unerschütterlich. Und das ist der gleiche Appell an uns heute in Bahntrupp. Wollen wir festbleiben, unerschütterlich und am Evangelium zu glauben. Amen. Ich hoffe, keiner ist eingeschlafen. Es war viel. Aber lasst uns jetzt danken, dass Gott uns auch solche Augenblicke zumutet. Lasst uns aufstehen, ich bete gerne noch mit uns.